Vater, wir bitten dich, dass du uns jetzt auch offene Ohren schenkst, ein verständiges Herz, Weisheit zum Reden. Rede du, Herr. Bring du uns voran auf dem Weg, den wir gehen sollen. Amen. Habt ihr gewusst, dass es drei Bekehrungen gibt? Normalerweise denken wir an eine Bekehrung, wenn ein Mensch zu Gott findet, oder? Aber genau betrachtet gibt es da drei Aspekte, drei Teile einer Bekehrung, drei Bekehrungen. Und jede dieser drei Bekehrungen ist notwendig, wenn man dann auch konsequent und ungeteilt als Christ leben möchte. Vor zwei Tagen war Reformationstag. Da ist auch immer der Weltspartag. Und derjenige, der von diesen drei Bekehrungen gesprochen hat, hat entscheidend mit der Reformation zu tun, Martin Luther. Und es geht ums Geld, auch bei diesen drei Bekehrungen. Drei Bekehrungen, hat er gesagt, gibt es. Die des Herzens, die des Verstandes und die des Geldbeutels. Erst wenn der Geldbeutel auch von der Bekehrung erfasst wird, dann ist die Bekehrung vollständig. Und ob jemand ganz ernst gemacht hat mit Gott, wird zum Teil auch daran sichtbar, wie es mit dem Geldbeutel hält. Man staunt immer wieder über die Weisheit des Martin Luther. Wenn man so will, halte ich heute eine Bekehrungspredigt und will mich auf diese dritte Bekehrung konzentrieren, die Bekehrung des Geldbeutels. Aber keine Angst, es wird nicht so schlimm, sondern ich möchte darüber reden, dass das eigentlich eine positive, tolle Sache ist, wenn die Bekehrung eben auch die Finanzen erfasst. Warum spreche ich über so ein heikles Kapitel? Warum tue ich mir das an? Beim Geld hört sich die Freundschaft auf, heißt es manchmal. Oder gute Freunde, strenge Rechnung. Man kann sich's leicht und schnell verscherzen mit anderen, da wo es ums Geld geht. Das wissen wir alle. Und wenn es in unserer Gesellschaft heute noch Tabus gibt, dann ist das eigene Einkommen und der Umgang damit wohl eines davon. Dazu wissen wir ja, dass es Gemeinden gibt, in denen unseriös und manipulativ mit diesem Thema umgegangen wird. Gebt möglichst viel von eurem Geld, sagen manche, und dann bekommt ihr umso mehr zurück. Gott lässt sich nicht lumpen, stellt ihn auf die Probe. Und was zurückkommt, wird hier häufig unmittelbar materiell verstanden. Das ist sozusagen der schnellste Weg zum Reichtum. Möglichst viel an die Gemeinde, an eine bestimmte Gemeinde natürlich, oder einen bestimmten Prediger geben. Dann wirst du ganz schnell reich. Andere sagen, je mehr du Gott gibst, desto größer wird sozusagen dein Guthaben im Himmel, auf deinem himmlischen Konto. Da besteht ein direkter Zusammenhang, sagen manche. Mehr Geld für Gott, mehr Guthaben dort, im Himmel. Da fühlt man sich auch an die Zeiten der Reformation erinnert, wo man meinte, mit Geld etwas im Jenseits bewirken zu können. Damals hieß es halt, man kann Seelen aus dem Fegefeuer freikaufen. Heute heißt es, man kann sich bei Gott da irgendwelche Verdienste anhäufen auf dem himmlischen Konto. Missbrauch und Manipulation. Eine Geschichte noch, die ich vor kurzem gehört habe in diesem Zusammenhang, da hat mir jemand erzählt, er war in einer Veranstaltung, in einer christlichen Veranstaltung, und der Redner vorne hat dazu aufgerufen, man möge Gott eine besondere Freude machen und einen, ich glaube, es waren 100-Euro-Schein rausholen und damit Gott zuwinken. Und diejenigen, die keinen 100er dabei hatten, denen sollten doch die anderen aushelfen, dass die nicht so armselig vor Gott dastehen, wenn sie dann nur mit einem 10er winken oder so. Jeder sollte mit einem 100er winken. Und am Ende wurde natürlich all das Geld, wurden all die 100er natürlich eingesammelt von den Helfern. Ich glaube, das hätte ich nicht ausgehalten, wenn ich dort anwesend gewesen wäre. Ich glaube, ich hätte da laut protestiert. Inzwischen traue ich mich vielleicht sowas. Also trotz der Sensibilität dieses Themas und trotz des Missbrauchs möchte ich dennoch über dieses Thema heute reden. Warum? Zum Ersten, weil ich nicht der Pastor der Gemeinde bin. Vielleicht traut sich der Lars auch, ich weiß es nicht. Aber es ist etwas leichter, wenn man nicht von der Gemeinde bezahlt wird, über das Thema zu sprechen. So kann man mir nicht nachsagen, ich predige jetzt zu meinem eigenen Nutzen. Zum Zweiten spricht Jesus sehr viel über Geld und Besitz. Ihr habt vermutlich schon gehört, dass das das Thema ist, das er am häufigsten anspricht. Interessant. Nicht deshalb, weil das Thema, das Geld an sich so besonders spannend wäre vielleicht, aber weil es einfach eine große Rolle im Leben spielt. Im gesellschaftlichen Leben und auch im persönlichen Leben. Der Umgang mit Geld und mit Besitz. Aber mein wichtigster Grund, warum ich heute mit euch darüber nachdenken möchte, ist, dass es eben keine düstere und schwere Sache ist, über vor allem das Geben zu sprechen, sondern weil es letztlich Freude und Segen bewirken soll. Und das meine ich nicht nur als Floskel. Es entgeht uns Wesentliches, Entscheidendes im Leben, wenn wir diese Bekehrung des Geldbeutels nicht erleben. Geben macht reich, so paradox das klingt, aber so sagt es uns das Wort Gottes. Entgegen allen Erwartungen vielleicht, entgegen aller menschlicher Logik. Und ich glaube, deshalb ist es gut, häufig über dieses Thema nachzudenken. Der Text, über den ich reden möchte, steht im 2. Korintherbrief, im Kapitel 9. Und vielleicht gelingt es uns, das auch hier jetzt hinzuprojizieren. Ich möchte dann den Text vorlesen. 2. Korinther 9, die Verse 6 bis 15. Dort sagt Paulus Folgendes. Dies aber sage ich, wer sparsam sät, wird auch sparsam ernten. Und wer segensreich sät, wird auch segensreich ernten. Jeder gebe, wie er sich in seinem Herzen vorgenommen hat, nicht mit Verdruss, missmutig oder aus Zwang. Denn einen fröhlichen Geber liebt Gott. Gott aber vermag euch jede Gnade überreichlich zu geben, damit ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habt. Interessant, in allem, alle Zeit, alle Genüge. Und überreich seid zu jedem guten Werk, wie geschrieben steht, er hat ausgestreut, er hat den Armen gegeben, seine Gerechtigkeit bleibt in Ewigkeit. Der aber Samen darreicht dem Sämann und Brot zur Speise, eben Gott, wird eure Saat darreichen und mehren und die Früchte eurer Gerechtigkeit wachsen lassen. Und ihr werdet in allem reich gemacht, zu aller Freigebigkeit, die durch uns Danksagung Gott gegenüber bewirkt. Denn die Besorgung dieses Dienstes füllt nicht nur den Mangel der Heiligen aus, sondern ist auch überreich durch viele Danksagungen zu Gott. Denn infolge der Bewährung dieses Dienstes verherrlichen sie Gott, die Empfänger des Geldes der Korinther. Wegen des Gehorsams eures Bekenntnisses zum Evangelium Christi und wegen der Lauterkeit der Gemeinschaft mit ihnen und mit allen. Ich werde noch näher erklären, worum es hier geht. Und im Gebet für euch sehnen sie sich nach euch wegen der überragenden Gnade Gottes an euch. Gott sei Dank für seine unaussprechliche Gabe. Eben, ich möchte das Thema der Predigt bewusst positiv formulieren. Denn es ist etwas Positives, worum es geht. Nämlich geben macht reich. Wirklich reich. Klingt natürlich ein wenig unsinnig und paradox. Sammeln macht doch reich, oder? Sparen. Weltspartag. Viel einnehmen. Viel bekommen macht reich. Geben macht doch arm. Das macht doch, dass ich nachher weniger besitze als vorher. Aber wir stoßen im Wort Gottes immer wieder auf diese eine Wahrheit, dass die Maßstäbe dieser Welt, die so vernünftigen Wahrheiten dieser Welt auf den Kopf gestellt werden. Im Reich Gottes gelten andere Maßstäbe. Und einer davon lautet, geben macht reich. Warum ist das so? Wie und inwiefern macht geben reich? Ich möchte drei Hauptgründe dafür anführen. Vielleicht können wir diese Gliederung jetzt kurz auch einblenden. Ja. Der erste Grund, warum Geben reich macht, ist, dass Geben Segen bewirkt. Es bewirkt Segen. Für mich und auch für andere. Der zweite Grund, warum Geben reich macht, ist, dass das Geben Gemeinschaft bewirkt und Gemeinschaft fördert und vertieft. Der dritte Grund besteht darin, dass das Geben letztlich Lob Gottes bewirkt. Geben bewirkt Verherrlichung Gottes, Gottes Lob. Denk mir über diese einzelnen Punkte jetzt nach. Das erste eben, Geben bewirkt Segen. Dieses Prinzip kommt gleich im ersten Vers. Wer sparsam sät, wird auch sparsam ernten. Und wer im Segen sät, wird auch im Segen oder auf Segen hin ernten. Ich musste an das denken, was auch Jesus selber gesagt hat. In dieser sogenannten Feldrede in Lukas 6, Vers 38. Da fordert uns Jesus selber auf, gebt, so wird euch gegeben. Ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß geben. Denn eben mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird man euch wieder messen. Wer großzügig ist, erfährt Großzügigkeit. Wer im Segen gibt, wird auch im Segen ernten. Es ist etwas, schon etwas dran, offensichtlich, dass man selber etwas davon hat, wenn man gibt. Wenn man sich großzügig verhält. Geben macht eben wirklich reich. Die Bibel sagt nicht, dass wir deshalb geben sollen, um möglichst elend und erbärmlich zu sein. Bemitleidenswert. Die Armut, die völlige Mittellosigkeit, ist kein Wert an sich. Obwohl es solche Tendenzen auch in der Kirchengeschichte gab, wo gesagt wurde, möglichst alles hergeben. Es gab die sogenannten Säulenheiligen, man spricht heute noch davon. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, dass die wirklich gab. Die sind tatsächlich oben gesessen auf irgendwelchen Säulen, auf einer Plattform da, viele Meter über dem Boden, bei Wind und Wetter, Sturm und Regen sind sie da oben gesessen und haben sich da die Dinge halt, das Allernotwendigste hochreichen lassen und meinten, das sei besonders fromm und besonders gut, so zu leben. Völlig weltvergessen, völlig sich selbst verleugnend und sogar die körperlichen Bedürfnisse völlig verleugnend. Nein, so denke ich, ist es nicht gemeint, das Geben, das biblische Geben. Sondern es kommt was zurück, eben Segen, göttlicher Segen. Es ist natürlich die Frage, wie der aussieht, wie sieht dieser Segen aus, der zurückkommt. Besteht er in materiellem Wohlstand? Ich denke, der Vers 8, den wir gelesen haben, hilft uns hier weiter. Dort heißt es eben, Gott vermag euch jede Gnade überreichlich zu geben, damit ihr in allem, alle Zeit Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk. Gott vermag euch jede Gnade überreichlich zu geben, damit ihr in allem alle Zeit Genüge habt. Gott will uns zu Wohlhabenden machen, zu reichen Leuten, aber mit einem bestimmten Zweck, wie es hier heißt, nämlich um überreich zu sein zu jedem guten Werk. Um Gutes tun zu können, muss man etwas haben, muss man etwas geben können. Ganz klar. Und der ist wirklich arm dran, der nichts mehr geben kann, der anderen nichts mehr weitergeben kann. Und es gibt Situationen im Leben, wo man vielleicht nicht mehr viel geben kann. Aber das ist nicht der Zustand, der auf Dauer gut ist für uns und den Gott für uns möchte. Nichts mehr geben zu können. Der ist wirklich arm dran, der nichts mehr geben kann. Aber jetzt könnte man ja denken, ich bin jemand, der hat nicht viel, der hat ganz wenig. Und ich habe so wenig, da bleibt mir nichts mehr, wenn ich das Wenige weggebe, das ich habe. Ich muss doch meine Dinge zusammenhalten. Das Wenige gut hüten und gut verwahren. Vielleicht erinnert euch dieses Denken an eine andere Geschichte aus dem Neuen Testament, oder? Die Geschichte mit den Talenten. Einer erhält nur ein einziges Talent. Und er denkt genau so, das, was mir jetzt Gott da anvertraut hat, der Herr anvertraut hat, das fordert er wieder zurück, das muss ich aufheben und bewahren, das grabe ich ein und dann am Ende habe ich es wieder, grabe ich es wieder aus. Ich wuchere nicht damit, ich setze es nicht ein, ich bringe es nicht in den Umlauf, ich gebe es nicht weiter. Aber wir wissen, dass der Herr diesen Knecht nicht gelobt hat. Wir sollen geben, was wir eben geben können. Es kann nicht jeder das Gleiche geben. Nicht gleich viel und auch nicht von gleicher Art. Aber wenn wir geben und wenn wir gerne geben und wenn wir von Herzen geben, dann wird uns Gott die Hände wieder füllen, sodass wir wieder geben können. Ich denke, das ist ein biblisches Prinzip. Gott möchte uns immer wieder die Hände füllen, immer wieder geben zu können. Werdet ihr gerne vermögend? Genau davon spricht ja eigentlich Paulus, vom Vermögendsein. Dieses Wort hier, in allem alle Zeit Genüge haben. Autarkie, dass man selbstständig das, was man hat, auch was man erarbeitet hat, weitergeben kann. Dass man Mittel hat, nicht mittellos, sondern Mittel hat, Gutes zu tun. Und wenn wir das tun, wenn wir vermögend sind und geben und wieder die Hände gefüllt bekommen und wiedergeben, dann werden nicht nur andere gesegnet, sondern auch wir selber. Natürlich, ich habe die Frage noch nicht beantwortet, ist das jetzt auch materiell, dieser Segen? Ich glaube auch, sicher nicht nur, aber es ist auch ein Segen, meiner Überzeugung nach, wenn man Wohlstand hat, wenn man Vermögen hat, auch finanzielles, materielles Vermögen, und auch damit Gutes tun kann. Dazu fordert die Bibel auch auf, den Reichen dieser Welt Gebiete, dass sie eben sich nicht verlassen auf den Reichtum, sagt Paulus an anderer Stelle, sondern dass sie damit Gutes tun, dass sie es einsetzen, dass sie gerne geben und letztlich ihr Vertrauen nicht auf diese trügerische Sicherheit des Besitzes setzen. Ich glaube, das sehen wir ja auch heute, trügerische Sicherheit des Besitzes. Viele haben viel Geld verloren und ein gewisser Trost ist es momentan für uns, dass wir auch nichts verlieren können als Familie, weil wir auch nichts zu verlieren haben. Gut, das soll jetzt nicht heißen, dass es nicht auch schlimm ist für Leute, wenn sie das Ersparte, vieles vom Ersparten verlieren. Aber letztlich sich darauf zu verlassen, ist nicht, was Gott von uns möchte, auf den Besitz, sondern dass wir ihn einsetzen. Und dann kann Gott uns auch in der Hinsicht wieder die Hände füllen, auch materiell. Und vielleicht haben es manche von euch schon erfahren, dass ihr vielleicht mal eigentlich über das hinausgegeben habt, was euch so leicht zur Verfügung stand. Und dass ihr es auch wieder bekommen habt, dass ihr die Hände wieder gefüllt bekommen habt. Ich denke, einige von uns haben das erlebt. Dass Gott auch so segnen kann, dass auch materiell uns die Hände wieder gefüllt werden. Und ich glaube, dieser finanzielle, wirtschaftliche Aspekt wird auch noch bedeutsamer werden in Zukunft. Diese Finanzkrise ist mit Sicherheit nicht ausgestanden und auch die Folgen für die ganze Realwirtschaft sind mit Sicherheit noch nicht ausgestanden. Und vielleicht sind wir als Gemeinde dann in einer Weise herausgefordert, wie wir es bis jetzt überhaupt nicht waren. Großzügig zu geben, für einen Ausgleich zu sorgen untereinander, wie es auch Paulus sagt. Er sagt da auch den Korinthern an einer Stelle, ich sage euch das nicht, damit ihr arm seid und die Leute dort in Jerusalem, die jetzt Not leiden und Hunger leiden, damit die dann reich sind. Darum geht's nicht. Sondern wenn ihr jetzt mehr habt, wenn ihr jetzt vermögend seid, dann gebt ihnen was ab dort in Jerusalem. Es soll zu einem Ausgleich kommen. Es soll niemand durch den Rost fallen. Niemand ins Elend fallen. Und wenn die dann wieder mehr haben, dann können die wieder umgekehrt für einen Ausgleich sorgen. Es geht nicht darum, dass die anderen reich sind auf meine Kosten, sondern um einen Ausgleich, sagt Paulus. Ich habe dann viel über diese Worte hier nachgedacht, dass Paulus sagt, Gott vermag euch überreichlich zu geben, jede Gnade, damit ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk. Das klingt doch ein bisschen illusorisch, oder? So sehr idealistisch. In allem, alle Zeit, alle Genüge, überreich zu jedem guten Werk. Aber dann dachte ich mir, wir dürfen das wahrscheinlich nicht individualistisch verstehen. Dass das heißt, dass jeder Einzelne von uns alles, alle Zeit im Überfluss besitzt. Aber vielleicht meint es Paulus für die Gemeinde, dass wir gemeinsam alle Zeit alles im Überfluss besitzen. Und dann kommt es ihm darauf an, auch zu geben. Jeder, was er kann, worin er vermögend ist. Und dann kommt es zu Hilfe, zu praktischer Hilfeleistung, aber zu noch viel mehr, zu großer Dankbarkeit, zur Vertiefung der Gemeinschaft und zum Lob Gottes. Diese drei Dinge, die wir auch hier sehen. Auf diesen zweiten Aspekt möchte ich nochmal eingehen. Eben zunächst hoffe ich, dass wir ein bisschen gesehen haben, geben macht reich. Es macht reich, weil uns Gott die Hände wieder füllt, weil er uns immer neue vermögend machen möchte. Und es macht auch reich, weil wir in einer Gemeinschaft sind als Christen, die Gott reich beschenkt hat. Aber wir sind nur dann reich, wenn wir da auch gegenseitig geben und nehmen. Wenn wir uns gegenseitig das geben, worin wir vermögend und reich sind. Geben bewirkt Segen. Und manchmal ist es auch so, dass Gott ganz auf wunderbare Weise, auf seltsame Weise, die wir uns vorher gar nicht ausmalen können, uns Dinge zukommen lässt. Dann eben dieser zweite Punkt. Geben bewirkt Gemeinschaft. Auch deshalb macht Geben reich. Möchte ich jetzt ganz kurz auf diesen Hintergrund eingehen. Dieser Sammlung, die Paulus durchführt in seinen Gemeinden. Ziemlich viele Verse im Neuen Testament sprechen von dieser Sammlung für die Gemeinde in Jerusalem. Man könnte sich fragen, warum nimmt das so breiten Raum ein im Neuen Testament? So kostbar, jede einzelne Zeile im Neuen Testament ist so kostbarer Platz und da wird so ziemlich lang über so eine Spende geschrieben und geredet. Aber wahrscheinlich war diese Sammlung, die Paulus durchführt in seinen Gemeinden, in diesen vorwiegend heidenchristlichen Gemeinden, entscheidend für die Zukunft der Christenheit damals. Ohne dieses großzügige Geben der nichtjüdischen Christen an die Urgemeinde in Jerusalem, wäre vielleicht die ganze Kirchengeschichte anders verlaufen. Natürlich, was wäre gewesen, wenn, ist ein bisschen müßig, aber das war ganz wichtig für den Zusammenhalt damals, der ersten Christenheit. Denn die Gefahr einer Kirchenspaltung in der allerersten Zeit war groß. Es gab zwei große Gruppen von Christen zunächst mal. Da gab es die einen, die beschnitten waren, im jüdischen Gesetz erzogen und groß aufgewachsen waren, und die dann zum Glauben an Jesus gekommen waren. Jesus als Messias. Und dann gab es eben die anderen, die sind aus dem Heidentum, aus dem griechischen, nicht-jüdischen Hintergrund zum Glauben an Jesus gekommen. Da war jetzt die große Frage, müssen die jetzt auch so wie die Judenchristen werden? Müssen die auch beschnitten werden? Müssen die auch das jüdische Gesetz halten? Oder genügt es, wenn die jetzt zum Glauben an Jesus kommen und getauft werden? Das war eine tiefe und große Auseinandersetzung, diese Frage. Und die waren ja völlig unterschiedlich, diese Gruppen. Die Juden, die mussten mal ganz tief durchatmen und schlucken, als sie sich da zu Tisch setzen sollten mit den unreinen Heidenchristen. Das war nicht so einfach für die, sich jetzt mit denen an einen Tisch zu setzen und vielleicht noch Dinge zu essen, die für einen Juden unerhört waren. Denkt an den Petrus, wie da dieses Tuch vom Himmel runterkam mit all den unreinen Tieren und er sollte schlachten und essen. Undenkbar für ihn. Grauslich. Unvorstellbar, sowas sich da in den Mund zu stecken. Solchen Fraß. Und das war sehr heikel. Wir kennen auch die Geschichte, wo der Petrus da kam, was in Antiochia, wo er dann nicht mit den Heiden gegessen hat. Und Paulus ihm das zum Vorwurf macht, im Galaterbrief. Und sagt, ich bin ihm widerstanden, ins Angesicht dort, dass er heuchelt, der Petrus. Denn wir wissen ja, dass wir nicht durch das Halten des Gesetzes gerecht werden, sondern durch den Glauben an Jesus allein. Aber eben, diese Spannung war da und diese Gefahr, dass die erste Christenheit zerreißt, auseinanderbricht. Und da war diese Sammlung, diese großzügige Spende der heidnischen Christen aus den Gemeinden, die Paulus gegründet hat, für die Gemeinde in Jerusalem, ein ganz sichtbarer Ausdruck des Zusammengehörens. Sie haben geistlich zusammengehört in Jesus, sie waren verbunden in Jesus, sie waren jetzt Teil des einen Gottesvolks. Die Trennmauer war niedergerissen, wie es Paulus sagt. Ein Gottesvolk, ein Leib Christi. Aber es war auch wichtig, dass das jetzt irgendwie zum Ausdruck kommt, ganz praktisch und ganz sichtbar. Und da war jetzt die Möglichkeit, das zu tun, weil die Jerusalemer wirklich Not gelitten haben, weil dort Hungersnot war, materielle Not. Und die Gemeinden haben ganz großzügig gespendet und manche wirklich über ihr Vermögen hinaus, bezeugt der Paulus. Und ich denke, dass diese großzügige Spende, dieses Mitteilen, auch materieller Gaben, das denen schon viel gezeigt hat und bedeutet hat in Jerusalem. Ja, die gehören mit uns zusammen, die denken an uns. Die sind für uns da, jetzt wo wir sie brauchen. Und noch ein persönliches Beispiel, das haben wir auch vor kurzem erlebt, ganz persönlich als Familie. Wir waren bei einer Mitarbeitertagung von Agape Österreich und wir sind finanziell momentan auch etwas eng dran. Und da hat dann eine Familie, ein Ehepaar, ganz spontan die ganze Getränkerechnung für uns als Familie übernommen. Und dann ein anderer hat gesagt, ich übernehme ein Kind von euch und zahle jetzt die Hotelrechnung dafür, ein Kind von euch. Und ein dritter ist dann auf uns zugekommen, auch ein Mann aus dem Vorstand von Agape, die unterstützen uns auch regelmäßig monatlich, aber er meinte dann, ja, wir werden euch demnächst auch wieder noch extra was schicken. Und eine ehrenamtliche Mitarbeiterin hat uns vor kurzem auch wirklich eine große Summe aufs Konto überwiesen. Das hat uns wirklich sehr beeindruckt und sehr bewegt auch. Da kommt man sich mit seinen Problemen dann nicht mehr so alleine vor. Und es hat uns auch gezeigt, wie eng wir mit den anderen verbunden sind. Dass wir wirklich zusammengehören. Im Leib Christi. Geben macht reich, weil es Gemeinschaft wirkt. Gemeinschaft bewirkt und Gemeinschaft fördert und Gemeinschaft vertieft. Und vielleicht sogar dort, wo die Gefahr besteht, dass Gemeinschaft zerbricht oder wo die Gefahr besteht, dass Einzelne abhängen, dass Einzelne wegbleiben. Vielleicht kann dort gerade so der sichtbare Ausdruck der Gemeinschaft, des Miteinanders helfen, dass die Gemeinschaft bestehen bleibt und nicht zerbricht. Der letzte Grund, warum Geben reich macht. Geben macht reich, weil es letztlich Gotteslob bewirkt. Vielleicht kennt ihr diesen Ausdruck Win-Win-Situation. Das schon mal gehört. Es gibt manchmal Situationen, wenn man etwas Bestimmtes tut, dann hat jeder etwas davon, dann profitiert jeder davon. Manche meinen im Wirtschaftsleben, wenn man wirklich ein solides Geschäft macht, ist das eine Win-Win-Situation. Sowohl der Verkäufer hat etwas davon, weil er Geld dafür bekommt, aber auch der Käufer hat etwas davon, weil er ein gutes und wertvolles Produkt bekommt, das er braucht. Ich denke, das kann wirklich eine Win-Win-Situation sein, auch im Wirtschaftsleben, wenn es ehrlich und solide zugeht. Aber wenn wir so diese Texte übers Geben lesen von Paulus, dann sehen wir, das ist auch eine Win-Win-Situation. Jeder hat etwas davon. Es hat der etwas davon, der gibt, der wird gesegnet. Es hat natürlich der etwas davon, der empfängt, ja, seine Not wird gelindert oder sein Bedürfnis wird gestillt. Und letztlich, sagt uns Paulus hier, hat auch sozusagen Gott etwas davon. Jeder gewinnt. Und was Gott davon hat, ist eben, dass Gott gedankt wird und dass Gott verherrlicht wird. Vielleicht können wir den Text nochmal sehen. Und da habe ich mir selber mal so diese ganzen Wörter angestrichen, farbig, wo es um Dank und Verherrlichung geht. Das kommt immer wieder in diesem Abschnitt. In Vers 11 heißt es, ihr werdet in allem reich gemacht zu aller Freigebigkeit, die durch uns Danksagung Gott gegenüber bewirkt. Eben Paulus dankt. Paulus dankt, dass die Korinther so großzügig geben an die Leute in Jerusalem. Paulus dankt. Und dann heißt es eben in Vers 13, infolge der Bewährung dieses Dienstes verherrlichen sie Gott. Die Leute in Jerusalem loben und verherrlichen Gott. Weil der Menschen bewegt hat, ihnen zu helfen. Weil der die Gemeinden entstehen hat lassen. Da in Griechenland, in Mazedonien, in Achaia. Gott hat das so entstehen lassen, dass dort Leute sind, mit denen wir sonst nie was zu tun hätten. Weit weg von uns. Und auf einmal sorgen die sich um uns, kümmern die sich um uns. Sie verherrlichen Gott deswegen, wegen des Gehorsams des Bekenntnisses zum Evangelium. Teil des Glaubensgehorsams geben. Und wegen der Lauterkeit, der Echtheit der Gemeinschaft mit ihnen und mit allen. Koinonia, Teilhabe, Gemeinschaft. Lauterkeit der Gemeinschaft. Eben offenbar ist dieses Geben auch Teil dieser christlichen Gemeinschaft, dieses gemeinsamen Teilhabens an Christus, am Gottesvolk. Dazu gehört eben auch dieser Aspekt, dass man sich umeinander kümmert. Und zum Schluss dann sogar noch dieses Gotteslob von Paulus. Immer wieder kommt das in seinen Briefen vor. Ich weiß nicht, ob euch das schon aufgefallen ist. Da schreibt er über Dinge, die ihn begeistern. Und dann kommt am Ende ein Lobpreis. Ende Römer 8 und so verschiedene Stellen. Da kann er dann nicht anders, da muss er dann einfach jetzt Gott loben an der Stelle, weil es ihn so bewegt. Die Größe und die Weisheit und die Großzügigkeit Gottes. Gott sei Dank für seine unaussprechliche Gabe. Ich glaube, er meint eben hier, dass Gott es so eingerichtet hat. Das ist eine Gabe Gottes, dass er so eingerichtet hat, dass Christen so füreinander da sind und sich umeinander kümmern. Win-Win-Situation. Und letztlich macht es reich, dieses Geben, weil wir hineingenommen werden dadurch ins Wesen Gottes selber. In Kapitel 8, Vers 9 sagt Paulus, ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus, da er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Er ist ein gebender Gott, ein sich selber gebender Gott, ein sich schenkender Gott. Und wenn wir gebende, schenkende, großzügige Menschen werden, ist das Teil unserer Heiligung, unseres Jesus-Ähnlichwerdens. Das gehört dazu zu unserer Heiligung, Jesus ähnlich werden, gebende, großzügige Menschen zu werden. Das ist ein Prozess, der Freude macht und Freude bringt. Geben macht reich. Ich hoffe, dass er ein bisschen, dass deutlich wurde, dass er ein bisschen Geschmack daran bekommen hat, dass Geben allen was bringt. Dass es nichts Schweres ist, auch nicht das Ziel, dass wir arm werden, sondern dass alle etwas davon haben. Ich wünsche euch, dass ihr diese Erfahrung macht und dass ihr diese Aufforderung des Paulus, die ich jetzt an das Ende stelle, nicht in erster Linie als etwas Belastendes erlebt, sondern als etwas Mutmachendes. Jeder gebe, wie er es sich in seinem Herzen vorgenommen hat. Nicht mit Verdruss oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber liebt Gott. Amen.